Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel und das sind Themen. Wie viele Parkhäuser braucht es in der Basler City? Jedenfalls keine neuen, findet der VCS, der die bestehenden unter die Lupe nimmt. Gewalt liegt mit Waffen, mit Armeewaffen. Zum ersten Mal wird in Basel der Missbrauch von Armeewaffen besonders herausgestrichen. Und Saubahnerzüge, Jugendgewalt, die Schlagzeilen werfen ein falsches Bild auf die Jugend, sagt Michele Salvatore, Leiter der mobilen Jugendarbeit. Er ist unser Wochengast im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter morgen ist den ganzen Tag sonnig und warm, mit Temperaturen bis zu 28 Grad. Am Mikrofon Wanda Düring. Wie gut ausgelastet sind eigentlich die Parkhäuser zu Basel? Das hat der Verkehrsclub VCS wissen, der die Belegung anderthalb Jahre lang gemessen hat. Aufgrund der Resultate ist für den VCS klar, in der Basler Innenstadt braucht es keine neuen Parkhäuser. Hans-Rudi Schär.
Aschenplatz und Erdbeerigraben, zwei Standorte Basel, wo es Pläne für ein neues Parkhaus gibt. Völlig überflüssig findet jetzt der Verkehrsclub VCS, denn schon heute sind die bestehenden Basler Parkhäuser selten voll und meistens nur halb ausgelastet. Stützen tut der VCS die Aussage auf eine systematische statistische Erfassung der Belegung von den 15 Parkhäusern, die am Parkleitsystem angeschlossen sind. Gemessen wurde ist vom April 08 bis im Oktober 09 und zwar im Viertelstundentakt zwischen 6 Uhr morgens und am 7 Uhr oben. Das Resultat: unter der Woche sind die Parkhäuser im Schnitt zu gut 50% ausgelastet, am Samstag sind es gut 40%. Allerdings sind die Unterschiede von Parkhaus zu Parkhaus gross. Unter der Woche variiert die Belegung zwischen 27 und 70%. Das Gleiche gilt für die Spitzenwerte. Das Storchenparking am Meerplatz war an 38 von 44 Samstagen voll gewesen, der Bahnhof SBB oder Badisch Bahnhof an gar keinem. VCS-Geschäftsführer Stefanie Fuchs.
Tatsächlich sind natürlich die Spitzenwerte sehr aussagekräftig und das ist das, was die Leute im Alltag dann erleben. Und wir sehen einfach auch dort, klar, die kleinen Parkings, also die Zentralen sind ja häufig kleine, laufen voll, die randlichen sind aber immer noch frei. Und das sagen unsere Spitzenwerterhebungen eben auch. Es gibt Parkings, die die Spitze nicht haben. Da würden wir wirklich gerne Badisch Bahnhof und St. Jakob als Samstagsparkenreiz propagieren.
Darum ist für Stefanie Fuchs Punkt der neue Parkhäuser klar.
Wir sehen eigentlich die Motivation, weiter zu bauen, nicht. Wir finden, Parkhäuser braucht es am äußeren Stadtrand, dort, wo man optimal auf den öffentlichen Verkehr umsteigen kann.
Die VCS-Statistik kommt zwar jetzt gerade eine Woche vor der Parkraumbewirtschaftungsabstimmung, hat aber letztlich nichts damit zu tun. Der VCS schaut schon viel weiter eben auf die geplanten neuen Parkhäuser. Allerdings, der Ausgang von der Abstimmung vom 13. Juni könnte durchaus einen Einfluss auf die Statistik zu der Parkhausbelegung und auf die entsprechenden Schlussfolgerungen haben. Denn, wenn es keine Gratis-Parkplätze mehr gibt, könnte das die Leute in die Parkhäuser treiben. Das sieht auch Stefanie Fuchs.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Verlagerungen wird geben in die Parkhäuser. Und das finden wir in dem Sinn, wenn der Verkehr, der schon da ist, dann in den Parkhäusern parkiert, dann finden wir das positiv. Die Verlagerung können wir uns vorstellen.
Allerdings, das Argument, es brauche ich keine neuen Parkhäuser, weil die bestehenden nicht voll sind, das Argument würde dann durch die vollen Parkhäuser ziemlich entkräftet.
Zu den Meinungen. Das Gewerbe sagt ja zur Parkraumbewirtschaftung. Das entsprechende Komitee kritisiert in einem Kommuniqué den eigenen Gewerbeverband heftig. Es wirft dem Gewerbeverband sogar vor, er würde seinem Abstimmungskampf gegen die Parkraumbewirtschaftung die Wahrheit verdrehen. So würde der Gewerbeverband damit argumentieren, dass man 2'000 Franken für eine Parkkarte zahlen müsste. Der Preis aber gelte nur für auswärtige Private, kontert jetzt das SIO-Komitee. Auch wird die Basler KMU nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil bevorteilt. Gute Aussichten für die Pensionskasse Basel-Stadt. Die PKBS hat nämlich letztes Jahr ihr bestes Ergebnis in ihrer Geschichte erreicht. Der Deckungsgrad sei um 5,4% gestiegen, teilt die Pensionskasse mit. Zusammen mit den beschlossenen Sanierungsmassnahmen wäre das finanzielle Gleichgewicht wieder erreicht. Zu den Zahlen. Die PKBS hat letztes Jahr einen Vermögensertrag von über 850 Millionen Franken erreicht. Im Vorjahr war sie mit 1 Milliarde im Minus gewesen. Der Ertragsüberschuss beträgt fast 0,5 Milliarde Franken. Im Vorjahr war es ein Minus von fast 1,5 Milliarden. Das Ergebnis hat die Pensionskasse Basel-Stadt zu einem grossen Teil durch die Anlagen erreicht. Ein schwerer Autounfall ist gestern am Unteren Hauenstein passiert. Bei einem Überholmanöver ist es zu einer Frontalkollision gekommen. Dabei haben sich zwei Autofahrerinnen verletzt. Ein Auto ist aufs Feld, neben der Strasse gerollt. Weil Öl ausgelaufen ist, hat man dort die Erde weggraben. Dann sind gerade zwei Velofahrerinnen verunfallt. Gestern ist das Muttens ein Velofahrer an einer Autotür hängen geblieben. Die Autofahrer hat die Türen aufgemacht und dabei die Velofahrer nicht gesehen. Die ist mit dem Lenker hängen geblieben und ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Und heute Mittag hat die Herwiler Autofahrer beim Einfahren in einen Kreisel einen Velofahrer übersehen, angefahren und auch verletzt. Im Kanton Basel-Stadt hat es letztes Jahr 53 Gewalttelikte mit Schusswaffen gegeben. Ob bei diesen Verbrechen Armeewaffen gebraucht worden sind, ist bis jetzt nicht klar gewesen. Das hat SP-Grossrätin Tanja Soland aber wissen. Die Regierung hat heute informiert. Roland Schnetz.
Von den 23 Gewaltdelikten, die letztes Jahr im Kanton Basel-Stadt mit Schusswaffen passiert sind, sind 6 mit einer Armeewaffe durchgeführt worden. Bei diesen 6 Delikten handelt es sich um 2 Suizide, einen Raubüberfall, 2 Drohungen und einen Verstoss gegen das Waffengesetz. Eine so eine detaillierte Aufstellung über den Einsatz von Armeewaffen bei Gewaltdelikten hat es bis jetzt im Kanton Basel-Stadt noch nicht gegeben. Entsprechend zufrieden ist die SP-Grossrätin Tanja Soland mit der Antwort von der Regierung auf ihren Vorstoss.
Also die Idee war ja, dass man es eben jetzt anfängt, erfassen in den Statistiken, dass man, die Idee wäre eigentlich, dass man es dann in der ganzen Schweiz macht, damit man überhaupt kann erkennen kann, ob es Handlungsbedarf gibt, ob man etwas muss ändern muss. Und ich finde es auch sehr gut, dass sie jetzt unterscheiden in Armeewaffen, die jemand während dem Dienst hat oder jemand, der sie nachher erwirbt. Also ich finde den Vorschlag, den sie machen, gut und ich finde es sinnvoll, dass man jetzt bereit ist, das auch so detailliert zu erfassen.
Sinnvoll findet Tanja Soland, dass der Einsatz von Armeewaffen bei Gewaltdelikten in Zukunft detailliert erfasst werden soll. Die SP-Grossrätin hat so eine Statistik gefordert, vor dem Hintergrund, dass bei Familiendramen immer wieder Armeewaffen eingesetzt worden sind. Als wie mehr ist darum in der Schweiz auch diskutiert worden, dass die Wehrmänner ihre persönlichen Waffen nicht mehr daheim aufbewahren sollten, sondern im Zeughaus abgeben. Ein grosses Anliegen ist Tanja Soland vor allem, dass die Zahl der Suizide zurückgeht.
Wenn man weiss, dass man einen Suizid kann verhindern kann, indem man gewisse Möglichkeiten wegnimmt, ist natürlich schon so, dass man schon ab ein paar wenigen Fällen kann sagen kann, dass das eine sinnvolle Massnahme wäre, dass die Leute einfach ihre Armeewaffen nicht bei sich daheim könnten haben. Also da würde man wahrscheinlich jetzt schon können sagen, dass man mit dem sicher etwas erreichen würde.
Als vor allem Gewaltdelikte, die letztes Jahr in Basel passiert sind, die Armeewaffen einen relativ kleinen Teil ausmachen, das erstaunt Tanja Soland nicht.
Der Roland Schnetz. In 22 Minuten ist es 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Basel auf der RS1 und wir kommen zum Wochengast. Seit 10 Jahren gibt es in Basel die mobile Jugendarbeit. Seit 7 Jahren ist Michele Salvatore dabei und Leiter der mobilen Jugendarbeit. Die Jugend die hat gerade in Basel in den letzten Wochen für schlechte Schlagzeilen gesorgt. Mit den Saubahnerzügen, den zerschlagenen Schaufensterscheiben und demolierten Autos. Ich habe vor der Sendung mit Michele Salvatore geredet und gefragt, was in ihm vorgeht, wenn er so Schlagzeilen hört.
Also wichtig ist, dass wir Jugendliche aufsuchen im öffentlichen Raum, die 12 bis 18 Jahre alt sind. Und es fällt mir jetzt gerade schwer, mir vorzustellen, dass das jetzt 12, 14, 15-Jährige gewesen sind, die dort gewütet haben. Auf der anderen Seite klingt es fast ein bisschen zynisch, aber es zeigt wie oft, dass es Probleme gibt. Also dass die Jugendlichen unzufrieden sind und vor allem die jungen Erwachsenen.
Und fühlen sich denn die Jungen, die sie zusammenarbeiten, fühlen sich die angesprochen? Weil man sagt, man tut alles unter Schlagzeilen Jugendgewalt. Fühlen sie sich denn angesprochen oder angeklagt?
Vielleicht? Nein, gar nicht, weil es gibt nicht die Jugend. Also es gibt ganz verschiedene Jugend. Es gibt Hip-Hop, Skater etc. Und wenn ich das anspreche, dann ist es meistens so, dass die das selber auch verurteilen. Dass sie das auch eigentlich nicht cool finden, dass jetzt hier alle wieder beschuldigt werden, in einen Topf hineingeworfen werden. Und es ist auch so, wenn sie selber nicht beteiligt sind, ist es auch für sie sehr einfach zu sagen, oh, das finde ich ganz schlecht und so.
die Selbbahnerzüge, die Jugendgewalt, das ist ja ein Zeichen, dass es irgendjemand brodelt, dass es schon länger brodelt. Ist das etwas, was Sie auch wahrnehmen?
Ja, und gerade bei den so ab 18-Jährigen bis 25-Jährigen stelle ich auch fest, dass da gibt es wie eine Lücke. Also die sind so ein bisschen wie sich selber überlassen. Und wir haben jetzt auf den Auftrag bis 18 Jahre alt, die zu begleiten im öffentlichen Raum. Und dann gibt es wie ein bisschen wenig. Also auch, so wie ich weiss, die Jugendhäuser, die meisten, die sind auch bis 18. So alle die Angebote von der offenen Jugendarbeit, die sind alle bis 18 beschränkt.
Wenn Sie das jetzt spüren, dass es brodelt, Sie sagen jetzt, betroffen sind vor allem ab 18-Jährige, aber das fängt ja unten an, so ein gewalttätiger Jugendlicher wird nicht mit 18 erst gewalttätig. Ist das etwas, was Sie in Ihrem Alltag auch auffangen können?
Das stimmt, dass ich denke auch, dass Sie das wie abschauen, also den Eltern, und sehen, hey, das hat Erfolg, es wird berichtet darüber, man bekommt eine gewisse Öffentlichkeit, man kann damit angeben, plagieren. Das erlebe ich auch. Also im Kleinen erleben wir das auch. Wir haben jetzt gerade am Samstag vor einer Woche bei einem Mitternachtssport-Event hat es auch jemanden gegeben, der einfach auf jemanden von hinten los ist, ein bisschen angetrunken war. Also das erleben wir auch. Und dann fängt unsere Arbeit an und probieren eigentlich dann zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben dann da Wege gesucht, dass wir finden, hey, wir kennen ja die. Wir haben dann auch die Woche darauf beim Aufsuchen angesprochen. Und haben gesagt, los, es wäre eigentlich gut, wenn du eine Entschuldigungsschwelle hättest, ins Spital müssen, kontrolliert, so eine Ödel ist platzt im Auge. Und es war ihm dann auch nicht mehr recht gewesen. Und jetzt haben wir mal abgemacht mit einem anderen Jugendlichen, also das Opfer. Und der hat er eigentlich zusammengebracht im Park und schauen, wie das weitergeht. Und hoffen, dass er jetzt als 14-Jähriger eigentlich schon checkt, was die Folgen sind, wenn man so etwas macht, dass es dann vielleicht nachher nicht mehr macht. Bei den meisten Jugendlichen erlebe ich eigentlich eher, dass sie eher sehr ruhig und stillgelegt sind. Es ist so wie eine Konsumglocke über alles. Man ist sehr beschäftigt mit Einkaufen, mit sich Sachen anschaffen, mit iPhone, mit Computerspielen, Zeug und Sachen. Sodass man eigentlich gar nicht so das Revolutionären oder das Aufbruchmäßige sich gegen etwas zu wehren, das ist eigentlich fast nicht da. Das ist jetzt wirklich so ein Teil, wo ich glaube, das ist ein kleiner Teil.
Ein kleiner Teil, der eigentlich ein schlechtes Bild durch die ganze Jugend wirft, kann man so sagen. Zu Ihrer Arbeit, wie sieht denn die konkret aus? Heisst mobile Jugendarbeit, Sie laufen auf der Strasse, gezielt oder weniger gezielt?
Wir haben so Touren, die wir uns täglich vornehmen. Und die kann aber auch spontan variieren. Das kann sein, dass man sich vornimmt, jetzt machen wir heute vier Plätze. Irgendwie Clara-Platz, Kaserne, Riebort, irgendein Schulhaus. Und dass man dann das abläuft und dann merkt man aber eigentlich schon, dass man bei der Kaserne hängen bleibt und gar nicht alles kann machen, gar nicht bis nach Kleinhünigen hinterher kommt. Sieht das aus.
Also Sie laufen und dann sehen Sie Jugendliche, eine Gruppe Jugendliche und dann?
Also das Allerwichtigste ist die Beziehung. Wir suchen Beziehung, dass sie Beziehung zu uns auch finden und dass sie das Vertrauen, dass wir das Vertrauen von ihnen gewinnen, dass sie sehen, hey, die sind da, die sind immer da, sie sind auch da in, am Pfingsten, an Ostern, sie sind auch da, wenn es mal ein bisschen regnet, sie sind auch zu oben da vor allem. Einmal am Wochenende da und dann merken die, hey, das ist nicht einfach nur einmalig oder so und dann gehen die wieder weg, sondern das ist sehr langfristig und immer wieder und das ist jedes Mal geht das ein bisschen weiter, das Vertrauen und tiefer und durch das, dass wir sie auch erleben, mal beim Schütteln, mal nachdem sie sich schön gemacht haben, bevor sie in den Ausgang gehen, im Ausgang selber erleben, kriegen wir auch so ein recht ganzheitliches Bild von ihnen und wenn sie dann mal ein Problem haben oder irgendwie mit Anwohnern, mit sich selber, mit ihrer mit Ausbildung, mit Lehrstellensuche, dann wissen sie, dass wir da sind, melden sie sich bei uns telefonisch, wir haben alle Handynummern, oder eben gerade beim Aufsuchen machen wir dann etwas ab, oder wir machen gerade vor Ort ein Beratungsgespräch.
Also Sie sind die erste Anlaufstelle, kann man so sagen, und dann wird weitergeleitet.
Also was bei uns unique ist, was wirklich einzigartig ist, ist ja, dass wir auf die Jugendlichen zugehen mit einer G-Struktur. Also wir warten nicht, bis sie zu uns kommen, irgendwelche Öffnungszeiten, wo man muss hingehen muss, sondern wir sind so niederschwellig, dass wir zu ihnen hingehen, dort, wo sie sind. Und das ist der Vorteil, das zeichnet uns aus. Wir sind so wie gerade am Anfang. Und es ist ganz einfach, dann gerade mit uns etwas abzumachen oder einen nächsten Schritt zu planen.
Und das nehmen die Jugendlichen auch an? Oder gibt es auch Momente, wo sie nicht willkommen sind?
Die gibt es auch. Die gibt es natürlich auch. Und das merken wir mit der Zeit, hast du auch die Erfahrung, dass du herausfindest, schon von weitem, schon von 50 Metern, merkst du das. Und dann gehst du auch als mobile Jugendarbeiter, Arbeiterin auch nicht mehr auf dich zu, weil dann, wenn sie allein sind oder sie sind gerade am Flirten oder was es da auf alles Gründe gibt, dass man dann nicht hingeht.
Gibt es denn auch Momente, wo Sie an Grenzen geraten, wo jemand mit Problemen zu Ihnen kommt, wo Sie selber persönlich nicht mehr bewältigen können?
Es hat einmal in meinen 7 Jahren jetzt einen Fall gegeben, wo ein junges Mädchen, das schwanger war, kurz vor der Niederkunft, auf der Kurve war, gefahndet worden ist von der Polizei und wo man sich dann auch gedacht hat, das geht, das kann ich allein nicht und ich muss mit jemandem darüber reden, obwohl bei uns eigentlich Verschwiegenheit geltet und sie wirklich nicht hat wollen, dass wir mit der Mutter und dem Vater Kontakt aufnehmen und dort haben wir dann mit Fachleuten geschafft daran. Ich habe es abgekürzt, es ist dann so weit gegangen, dass dann die Polizei sogar auf das verzichtet hat, dass sie zum Arzt kann, dass sie wirklich das jetzt untersucht, so die letzten Untersuchungen. Und haben sie uns da wie eine Abmachung gehabt, dass das klappt, dass ich gehen kann, dass sie jetzt da nicht reingenommen wird und das Kind ganz normal auf die Welt bringen
kann. Also Sie sind da eigentlich in einer Rolle gewesen, neben Eltern, neben Behörden und neben dem Kind. Das ist eine spezielle Herausforderung. Haben Sie die öfters?
Ja, das ist die Rolle, die wir immer haben, dass wir eben nicht erziehungsberechtigt sind. Also wir haben keine Entscheidungsbefugnis. Wir können nicht sagen, du musst jetzt das, oder wenn du das nicht machst, wenn du das Ämtchen nicht machst, oder wenn du zu spät heimkommst, hast du die Strafe. Also wir haben keine Massnahmen. Nichts bei uns ist alles freiwillig. Darum suchen wir ja Beziehung. Dass, wenn Beziehung da ist, kann jemand auch aus dem Vertrauen raus, aus dem Vertrauen zu uns, sich öffnen oder mal auch etwas anderes machen, weil sie ja kein Gesicht verlieren. Bei uns können sie auch nie mehr kommen, wenn sie etwas verhauen haben oder irgendwie etwas nicht gut gemacht haben. Und das ist natürlich eine Freiheit und eine Offenheit, die auch ein Vorteil ist.
Gibt es denn auch an einem Moment, wo Sie auch mit Eltern zusammenarbeiten müssen? Oder sind die ganz ausgeschlossen bei Ihrer Arbeit?
Es ist ein kleiner Teil, es hat es auch schon gegeben. Da kommt jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn, wo wir ja mal plakatiert haben für ein Open Air. Ich gerade beim Weggehen so ein Jugendlicher das Plakat abgerissen hat. Dann habe ich gefragt, ja, wieso? Du spielst doch Fußball, hast eh nichts am Hut so mit Open Airs, bist ja noch jung. Ja, das finde ich seich. Darum habe ich es abgerissen. Das finde ich schade. Ich möchte, dass du es wieder aufhängst, dass du es wieder in Ordnung bringst. Aufhängen ist ja nicht mehr gut gegangen, als er abgerissen hat. Und dann hätte er das einfach nicht machen. Und dann habe ich gefunden, jetzt gehe ich halt zu deinem Vater, weil ich gewusst habe, weil die begleiten ja die Jugendlichen auch oft in diesen Parks und schauten damals mitten, aber an dem Nachmittag war ich allein gewesen. Bin ich zu einem Mann, ist schon immer so ein paar Meter hinter mir gelaufen, weil es ihm doch irgendwie nicht ganz recht war. Dann habe ich Glütter nicht drauf gemacht, dann habe ihm das erzählt und nachher hat er ihm gesagt, dass er das wieder in Ordnung bringen soll. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, dass er jetzt einfach die nächsten Plakate noch mit mir kommt, helfen, aufhängen. Und das hat er auch gemacht. Und seitdem haben wir es eigentlich auch gut miteinander.
Ist das auch ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Vertrauen finden? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Junge gar nicht wollen, dass sie Kontakt aufnehmen mit den Eltern.
Eben, wir machen das eigentlich auch nicht. Das ist jetzt in 7 Jahren ist das eigentlich vielleicht eins von diesen 2, 3 Beispielen, die ich jetzt gerade rausgepickt habe. Sonst machen wir das eigentlich nicht. Aber ich merke auch, dass die anderen Institutionen in Basel, dass es ein Thema ist, auch mehr die Eltern einzubeziehen. Mhm. Ich sehe es auch bei der Polizei, wo ja möchte, dass Junge, die zum Beispiel besoffen auf dem Posten sind, dass die Eltern sich abholen können. Also es ist schon, man merkt in der Jugendarbeit bei der Polizei, dass so ein Denken stattfindet zur Zeit, dass man doch auch die Eltern mehr einbeziehen sollte.
Sie haben es gerade angesprochen, Alkohol, das ist die häufigste Droge unter Jugendlichen. Ist das etwas, was Sie auch im Alltag begegnen?
Wir haben ein Open Air gemacht im Harburg Park letzten Samstag zu oben. Wir haben es hat auch jemanden gehabt, der wirklich nicht mehr konnte, also wirklich flach gelegen ist, wo wir müssen heimbringen. Also es begegnet uns schon.
Jetzt gibt es gerade in Baselbiet eine Bestimmung, wo man die Behörden mit einbezieht, die Vormundschaftsbehörden mit einbezieht. Ist das eine Lösung in Ihren Augen?
Das ist ein Teil. Aber ich denke, man muss vorher da setzen. Also alles das, das ist wie so nachher, wenn es passiert. Also alle die Sachen, die nachher sind, also wenn es passiert ist, wo man muss aufräumen, wo man muss putzen, wo man jemanden muss, den Magen auspumpen, das ist alles nachher, oder? Und vorher gibt es eben die Möglichkeit, dass man da eine Behörde einbezieht, dass man Regeln macht, dass man Bestimmungen macht, wie jetzt im Harasserlauf sogar einen gewissen Perimeter kann verbieten, da überhaupt zu betreten mit Alkohol. Das sind alles so für sich, wo ich finde, man müsste noch früher anfangen und gerade die offene Jugendarbeit und die Institutionen noch mehr einbeziehen. Wie schaffen sie eigentlich mit dem? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Und da gibt es Möglichkeiten.
Also eine davon ist eben die mobile Jugendarbeit. Jetzt in diesen 7 Jahren, wo Sie dabei sind, haben Sie das Gefühl, haben Sie schon Fälle können verhindern oder zumindest lindern?
Wir finden, dass wenn das erlaubt ist, dass wenn man ab 16 Bier darf trinken im öffentlichen Raum, dann sind wir eben nicht daran interessiert zu sagen, du darfst jetzt nicht Alkohol trinken, weil sonst müsste man es ja allen verbieten. Also es ist ja gesellschaftlich erlaubt.
Ich glaube, es geht nicht einmal ums Verbot, aber ums Lernen, umgehen damit überhaupt. Und es passiert ja auch sehr oft, dass unter 16-Jährige schon alkoholisiert in Notfallstationen landen. Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie bei Ihrer Arbeit schon so Fälle haben können verhindern oder lindern? Oder sind Sie einigen begegnet, die dann hoffnungslos gewesen sind?
Beides. Also wir haben Jugendliche, die sicher absolut hoffnungslos ist. Ich würde mal sagen, die erreichen auch wir nicht mit unserem niederschwelligen Angebot. Und dann gibt es aber Jugendliche, die ein Gespräch suchen und jetzt gerade am Rheinunden immer wieder auch probieren herauszufinden, was ist es, wieso sie es denn überhaupt konsumieren. Und da sagen sie uns auch offen und ehrlich, ich getraue mich mehr. Also ich habe viel mehr Chancen bei Frauen, ich habe viel leichter flirten, es fällt mir einfacher. Ich fühle mich selbstsicher und nicht alles 300 Mal vor der Überlegung bei der Schrittzelle machen. Und dann ist es sowieso zu spät, sondern ich mache es gerade, ich traue mir mehr zu. Also es hat also auch positive Aspekte, oder, wenn man so will. Und dass man dann dort probiert herauszufinden und sagen, hey, es geht auch ohne, oder? Es geht auch ohne Alkohol. Und es gibt auch Frauen, die das uncool finden, wenn man jemanden küssen muss, der nach Alkohol stinkt und so. Das sind so Versuche, aber eigentlich ist das schon eher schwierig.
Na, bei Ihrer Arbeit, also Alltagsarbeit mit den Alltagssorgen der Jugendlichen, machen Sie auch viele Projekte. Eins davon ist zum Beispiel das Littering-Abfall. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das bei Jungen ziemlich uncool tönt. Wie gelangen Sie da an die Jugendlichen?
Es ist ja so, dass ich glaube, jeder gerne nicht mehr aufhaltet, was eher super und ordentlich ist. Und dass man eigentlich dort drüber eigentlich probiert. Wir haben so wie eine Fotoromanzo. Platz, einen Fragebogen, den wir ausgeschafft haben, eben beim Trash-Talk, wo wir Jugendliche anfragen, ob sie einen Monat lang am Rheinunden gehen, Interviews machen zu dem Thema, wo wir sie möchten sensibilisieren, also sie selber, andere Jugendliche sensibilisieren zum Thema, wo sich einsetzen für ihren Raum, wo sie gerne sind am Rheinunden, dass das super bleibt.
Aber ist das nicht auch so, dass Sie jetzt die Jugendlichen ansprechen, die sowieso engagiert sind und sowieso interessiert sind, dass es super ist, aber nicht die, die Flaschen liegen lassen und die eben nicht engagiert sind?
Natürlich ist es ein Tropfen von heißen Stein, aber es ist wenigstens ein Tropfen.
Wie kommen Sie denn auf Ideen von so einem Projekt und dass Sie sicher sind, dass Sie nicht an den Jugendlichen vorbeischaffen? Ist das erfahrungswert?
Das ist natürlich so, dass wir, durch das, dass wir so viel draussen sind und Gespräche führen, ganz genau wissen, was die Bedürfnisse sind. Und die mobile Jugendarbeit macht eigentlich fast ausschließlich nur Projekte, die bedürfnisorientiert sind. Das heisst, wenn die Jugendlichen gar nicht mitmachen, dann machen wir das schon eigentlich nicht. Also das Bedürfnis von Projekten, die wir umsetzen, das ist, ist da irgendeine Betroffenheit da oder eine Stresssituation da, wo die Betroffenheit so hoch ist, dass sie eigentlich wollen, Unterschriften sammeln, dass sie wollen, einen runden Tisch machen mit Anwohnern, weil sie das total stresst, oder dass sie wollen, Abfall einsammeln, weil sie merken, hey, es ist siffig da und es gefällt mir nicht mehr. Also das ist schon so bei uns, oder, dass wir eigentlich Sachen nur noch aufnehmen und übersetzen in Projekte, die könnten einen Schritt weiterbringen.
Also das klingt auch wieder, Sie treffen hier auch wieder auf engagierte Jugendliche. Ist denn das auch die Mehrheit der Jugendlichen, die gerne mitmacht und die engagiert ist?
Also vielleicht ganz wichtig, also wenn man auf Jugendliche zugeht und ganz normal, auch der Ton, Selatoki-Fella-Musik, oder wenn man auch die Anonymität durchbricht, sich vorstellt und mit einer wertschätzenden Haltung an sie herangeht, was ja absolut Basis ist von unserer Arbeit, dann haben das die Jugendlichen, die meisten Jugendlichen, ich sage mal fast alle Jugendlichen, gern. Also sie haben gern, wenn Erwachsene sich mit ihnen auseinandersetzen. Also das ist mir ganz wichtig, also dass man da jetzt nicht den Eindruck gewinnt, das ist irgendwie so eine dunkle Masse von irgendwelchen Schlägertrupps, die durch Basel marschieren, sondern das sind sehr viel, vor allem auch, wenn man sie allein antrifft, sind das oft ganz also nette, lässige, kreative, voller Ideen Menschen mit viel Elan, Power und Wunsch. Die anderen treffen wir auch an, die Abgelöschten, oder? Aber das ist jetzt, ich sage, das ist ein kleiner Teil.
Das sagt der Michele Salvatore, seit 7 Jahren Leiter von der mobilen Jugendarbeit Basel-Stadt. In 3 Minuten ist es 6, jetzt noch einmal das Wichtigste aus der Sendung. 1,5 Jahre lang hat der Verkehrsclub VCS untersucht, wie gut die Parkhäuser zu Basel besetzt sind. Und weil die im Schnitt nur gut halb voll sind, kommt der VCS zum Schluss, es brauche keine neuen Parkhäuser in der Stadt. Im Visier hat der VCS dabei die Pläne für die Parkhäuser beim Aschenplatz und im Erdbeerigraben. Zum ersten Mal wird in Basel in der Statistik über Gewaltdelikte ersichtlich, wie viel mal Armeewaffen missbraucht werden. Von insgesamt 53 Gewaltdelikten letztes Jahr haben Täter in 6 Fällen Armeewaffen gebraucht. 2 davon haben sie gekauft. Die Pensionskasse Basel-Stadt schreibt wieder schwarze Zahlen. Die PKBS hat letztes Jahr ihr bestes Ergebnis in ihrer Geschichte erreicht, heisst es in einer Mitteilung. Der Deckungsgrad sei um 5,4% gestiegen. Zusammen mit den beschlossenen Sanierungsmassnahmen werde das finanzielle Gleichgewicht wieder erreicht. Und zum Wetter, das ist kurz gesagt, der Sommer ist wieder zurück. Sabine Balmer von SF Meteo. Morgen erwartet diesen prächtigen Sommertag. Vom Sonnenaufgang um 5:30 bis nach der 9 scheint die Sonne die ganze Zeit. Temperaturen steigen von etwa 10 Grad am Morgen auf 26 Grad im Oberbaselbiet und 28 Grad in der Stadt. Auch am Sonntag scheint noch häufig die Sonne, es wird aber dort üppig und am Nachmittag türmen sich die Quellwolken über dem Jura. Sie bringen gegen oben die ersten Gewitter. In der Nacht auf den Montag kommt es an vielen Orten zum Teil kräftig zu gewittern.
Und morgen am Samstagmittag schauen wir wieder über die Region raus, in andere Regionen und ihre Geschichten.
Regional-Diagonal, die Sendung mal unter Grenzen nach. Zum Beispiel Genf. Auf dem Lac Le Mans sind pro Tag mehrere tausend Pendler unterwegs. Und zwar per Schiff. Eine Herausforderung für die Schifffahrtsgesellschaft. Beim Euro-Airport Basel-Mülhaus arbeiten die Leute streng gesehen zu Frankreich. Zum Teil kriegen sie zwar Schweizer Löhne, verzichten damit aber auf das bessere französische Arbeitsrecht. Ein echtes Dilemma. Norditalien will zwar kein Smog, aber über die Grenzen raus Umweltschutz betreiben, no grazie. Dafür gibt es groteske Abwehrversuche gegen den Feinstaub. Skurrilste Beispiel aus Como. Morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, regional diagonal.
Und das nächste Regionaljournal Basel, das gibt es wieder morgen oben um 5:30. Unsere Sendungen gibt es auch im Internet, auch als Podcast unter www.regionaljournal.ch. Und in der letzten halben Stunde begleitet hat sie Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.